Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Also die Folge.
Übersetzt mir das bitte mal.
Die Folge 109 ist heute dran und da sie ungerade ist, fange ich heute an. Die Themenübersicht.
Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Liebe Zuhörer.
Mach du das mal für mich, ja.
Für uns beide mache ich das.
Ja, genau. Dankeschön. So, wir haben seltsamerweise gar nicht so richtig gemixt hier und haben einen Schwerpunkt in dieser Sendung, hat sich von selbst ergeben, und zwar geht es um Open-Source-Software. Am Anfang wollen wir mit dem Fellowship-Koordinator für Free Software Foundation Europe sprechen, der Matthias Kirschner, denn die haben einen Preis verliehen, und zwar an jemanden, wo man es gar nicht erwartet hätte, dass der einen Preis kriegt für Open-Source-Software, und zwar das Bundesaußenministerium. Und danach kommt ein holländischer Doktor, der hier in Deutschland in Darkstuhl war, auf einer Veranstaltung, wo man darüber gesprochen hat, dass Open-Source-Software plötzlich in die Firmensoftware Einfluss hat.
Ja, man macht gar keine Geheimnisse mehr, sondern man arbeitet über Firmengrenzen hinweg zusammen mit Open Source und spart damit viele Leute und viel Kapital ein.
Da hätte ich also wirklich nicht dran geglaubt.
Ich finde das super.
Dass Siemens in der Medizintechnik plötzlich die
Programme für jeden freigibt. Echt schon toll. Ja, und am Ende, da wollen wir ein bisschen was berichten über die neuesten Schweinereien von Google.
Und die sind ganz schön schweinig. Schloss Darkstuhl lieferte uns ja schon viele, viele Themen und es waren immer interessante Themen, denn dort finden fürchterlich interessante, kann man schon fast sagen, Veranstaltungen statt zu allen Themen der Wissenschaft.
Es ist eigentlich eine Ideenschmiede in Deutschland.
Ja, das kann man so sagen. Und wir sind jetzt verbunden mit Dr. van der Linden in Holland. Er war dabei und er ist bei Philips beschäftigt und seltsamerweise ging es da um Open Source Software. Das findet man eigentlich gar nicht bei so Firmen, die so Philips heißen oder die meinetwegen Siemens heißen. Ja,
man vermutet es gar nicht.
Man vermutet es nicht. Warum setzen Sie Open Software ein?
Weil wir setzen Open Software ein für den Software, die wir brauchen müssen, aber die keinen Wert zu den Produkten geben sollten. Das sind den beste Platz. Aber das ist einfach zu sagen, aber nicht einfach zu tun.
Habe ich das nicht ganz verstanden?
Ja.
Was war das? Die keinen Wert haben? Oder?
Ja. Da ist viel Software in den Apparaten. Das ist wie ein Operating System, ein Database. Mhm. Man braucht das. Aber das ist kein Wert für unsere Kunden.
Also,
man soll es haben, aber es ist keine additionele Wert. Und das kann man von überall mitnehmen. Und so, das ist etwas, wo der Einsatz von Personen sollte minimal sein für diese.
Also, wollen das gar nicht selbst entwickeln, sondern sie benutzen dann Tools, die auf dem Markt sind, die aus dem Open-Source-Bereich kommen.
Ja.
Denn normalerweise findet man ja meistens, dass Siemens-Software benutzt, dass Philips-Software benutzt und eigentlich die anderen gar nicht reingucken lassen will.
Ja, das stimmt. Und
warum jetzt der Wandel? Warum will man mit Open Source die auch, wenn Philips sie einsetzt, kann die Siemens auch einsetzen?
Ja, aber das ist für ein Teil der Software ist das kein Problem, weil Philips macht medische Bilder. Und wir machen medische Bilder und wir sollten eingewechselt werden über den Apparaten. Und dann könnte es gut sein, wenn wir wissen, dass Siemens unsere Bilder lesen kann und andere und wir die von Siemens. Und das geschieht, aber wir haben dezelfde Software, um es zu lesen und es auf den Netzwerk zu schreiben.
Heißt, mit Open Source Software erreichen Sie eine Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Herstellern.
Ja. Will man das denn? Oder
weil das ist natürlich den Betriebspolitik, aber wir denken, dass das kein Problem ist. Wir sollten die Bilder lesen und schreiben und das sollten sie auch. Und das ist, dass den Krankenhäusern erwarten von uns, dass wir das tun. Und das ist keine Wert für uns, um es in einer Weise oder in einer anderen Weise zu tun.
Mhm.
So, das machen wir bereits noch nie in Open Source, aber das ist eine Möglichkeit.
Mhm. Geht es da mehr um die Dateiformate, dass man die austauschen kann und untereinander lesen kann, oder auch um die Software, dass die Software identisch ist von den unterschiedlichen Herstellern?
Na, die Formate sind bereits standardisiert. So, das ist kein Problem. Wir könnten bereits den Bildern auswechseln, aber wir hatten hier, ich weiß nicht, 30 Personen, um die Bilder zu lesen und zu schreiben in der Softwareentwicklung. Und Siemens hat vielleicht auch 30 Personen und vielleicht könnten wir, als wir den Open Source tun, jeder 5. Und dann hatten wir 25 Personen, um etwas anderes, das wertvoller ist, zu tun. Weil wenn wir es in Open Source machen, dann auch den anderen Parteien könnten dabei helfen.
Also es gibt einen Synergieeffekt über die Unternehmen hinweg. Und das wäre, wenn Sie das selbst entwickeln würden, wäre das nicht der Fall. Das habe ich jetzt so richtig verstanden.
Ja, dann sollten wir jeder Änderung,
muss sie selbst machen. Sie haben jetzt da vorgetragen in Darkstuhl über das Problem in der Medizintechnik. Da gab es bestimmt noch andere Leute, die da waren, die aus anderen Bereichen kamen und das gleiche Problem haben, oder?
Ja, wir hatten auch Leute von Nokia, von Telcenter, das ist ein spanischer Betrieb für große Anlagen wie Elektrizitätswerke und so. Und wir waren um 15 Personen, da sind andere. So, das Problem ist zu erkennen, welche Software ist möglich, um das in Open Source zu tun. Und wenn man das erkennt hat, wie kommt man, um das zu tun? Aber das ist ein zweiter Step, den man machen muss. Und das ist nicht einfach, weil man bereits Leute hat, die Software machen auf der eigene Art. Und dann sollte sie ändern, weil es in Open Source doch etwas anders ist.
Hat man denn keine Angst bei anderen Firmen, dass die dann die Informationen, das heißt die Entwicklung und alles das, was schon da ist, irgendwie mitnehmen, klauen, selbst verwenden? Denn bisher hat man sich ja immer abgeschottet. Das, was man selbst gemacht hat, durften die anderen Firmen nicht wissen. Aber jetzt machen sie es ganz offen. Passiert da nicht irgendwie, dass man Ideen klaut?
Nein, das Idee ist, dass man das macht für Software, das nur Arbeit kostet, aber nicht genügend viel Wert hineinbringt. So, wir sollten es nie tun mit den Software, die na den den Doktor, den sind. Den Doktor, der sollte den Software brauchen, den Arzt soll den Software brauchen und wie er es tun sollte und welche Artsbilden ihr gucken kann, das sollten wir nicht teilen.
Ja. Heißt denn Open Source Software auch gleichzeitig Free Open Source Software, oder?
Ja, Open Source, dann sollten wir auch sagen Free, aber für unsere Software, wie auch für die andere Industrien, das sind nur spezielle Apparaten, die das brauchen können, Aber es ist free. Wir möchten gern den Änderungen an der Software teilen mit anderen.
Es könnte doch jetzt sein, dass Siemens sagt, lass die da mal bei Philips das alles mal machen.
Ja.
Die können das ja alles mal machen und dann nehmen wir das, wenn die fertig sind, nehmen wir das rüber und wir machen gar nichts damit, sondern wir senden es nur ein.
Ja, das könnte.
Aber, und dann macht da Philips mit?
Nou, dan is het niet gelungen, maar dat is wat man ausprobieren könnte. So, wir wissen, dass Siemens hat auch etwas in die Freie gemacht, auch in die Nähe von den offenen Software. Und wir sind zu denken, sollten wir mitgehen oder sollten wir es nicht tun? Und wir hatten noch nicht bereits eine Lösung dafür.
Und diese freie Software, ist die wirklich so frei, dass auch Leute von außen, also ich zum Beispiel, da hineinsehen könnte und das dürfte? Oder ist das nur auf die Firmen begrenzt?
Nein, das sollte free sein, wie normalerweise in Open Source. Aber das ist nur für uns, für medische,
medizinische Sachen, ja.
Sachen und, ja. Und für Nokia, für die Handys. Und
ja. Ja, es könnte ja sein, dass sich da auch eine Gemeinde entwickelt, ähnlich wie bei Linux, die viel größer ist und weit über die Firmen hinausgeht, die da mitarbeiten und einfach Spaß daran haben. Ja, haben Sie schon so Ansätze? Gibt es schon so Leute?
Ja, das gibt mal. So ein Teil von was wir da besprechen, was dass wir in Nokia und in Philips hatten wir Software machen wie in Open Source, aber in den Firmen selbst. Und wir nennen das Inner Source. Mhm. Und das geht besser als was man vorher machte. Weil de gebruiker van de software kunt alles ändern wat er wollte en es zurückbringen. En dat hilft.
Ja, het was sehr interessant. Und Sie wurden auch immer besser im Deutsch, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich.
Wo sind Sie? In Eindhoven, wo jeder Philipsianer normalerweise ist?
Ja.
Ja, sehen Sie. Und ich weiß schon, was ich mit der Open Source Software mache. Ich werde mir einen eigenen Kernspin-Tomographen bauen.
Ach Gott.
Ja, kein Problem. Aber die Maschine ist teurer als die Software.
Also ich finde, diese Idee sollte man wirklich in die Welt hineintragen, wenn Unternehmen zusammenarbeiten und das in Open Source machen.
Ja.
Das ist eine gute Sache und eine gute Nachricht, die aus Holland kommt.
Ja.
Recht schönen Dank.
Vielen Dank.
Okay, und schönen Tag noch nach Holland.
Okay, danke.
Das Auswärtige Amt ist für den Einsatz offener Standards geehrt worden. Offene Standards, das meint eigentlich, dass man hier Software einsetzt, die im Source Code zugänglich ist. Also nicht wie Windows zum Beispiel, das ist ja zu, da lässt man ab und zu mal Leute für viel Geld hineinschauen, aber in Wirklichkeit weiß keiner, was da drin vorgeht. Genauso auch die Office-Pakete von Microsoft, auch die sind geschlossen, keiner weiß, was wirklich da drin passiert. Auf der anderen Seite Linux ist zum Beispiel ein offenes System und OpenOffice, deswegen heißt es so, ist ein Office-Paket, was in keinster Weise hinter dem von Microsoft nachsteht. Und
dennoch ist es billiger, kostet nichts.
Wenn es nichts kostet, kann man nicht sagen, es ist billiger, sondern dann kostet es nichts. Aber wir haben einen Gesprächspartner am Telefon, der hat den Preis an einen Stellvertreter des Vizekanzlers Frank-Walter Steinmeier überreicht. Schönen guten Tag, Matthias Kirchner.
Hallo Wolfgang.
Ja, Matthias Kirchner, vielleicht sagst du erstmal selbst, wofür bist du tätig? Was ist das für eine Organisation und wie ist sie entstanden?
Also ich bin der stellvertretende Deutschlandkoordinator von der Free Software Foundation Europe. Die Free Software Foundation Europe wurde 2001 als eine gemeinnützige und regierungsunabhängige Organisation gegründet. Wir sind ein Verein in Deutschland und sind... Die Idee dahinter war bei unserer Gründung, dass wir mehr Free Software Foundations, also davor gab es nur die Free Software Foundation in den USA, die wurde 1985 schon gegründet und wir haben dann
versucht, die Sache irgendwie so ein bisschen zu regionalisieren, weil unsere Probleme wahrscheinlich anders sind als in den USA, oder?
Genau, wir wollen eben jeweils auf den kulturellen Kontext eingehen und haben halt gesehen, in Europa brauchen wir einen anderen Stil, da ranzugehen und deswegen haben wir dann die Free Software Foundation in Europa auch gegründet.
Warum? Ja, warum hat dann jetzt das Auswärtige Amt diesen Preis gekriegt? Was haben die getan?
Ja, also das Auswärtige Amt hat sich ziemlich stark für offene Standards eingesetzt oder also generell erstmal überhaupt für offene Standards eingesetzt, muss man das sagen, weil wir hatten am Anfang das Problem, dass wir geschaut haben, was machen denn so die Ministerien und dann haben wir gesehen, ja, die einzigen, die sich eigentlich an offene Standards halten, ist das Auswärtige Amt. Und die anderen leider alle nicht, deswegen konnten wir dann zu keinem gehen und sagen so, ja, ihr solltet euch hier aber mal dran halten, sonst hätten wir zu allen gehen müssen, eben außer dem Auswärtigen Amt. Und dann haben wir uns dann entschieden, dass wir eben diejenigen loben, die etwas machen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Ja, die anderen, die zahlen richtig schön für Word und für alles mögliche richtig schön Lizenzen, ne? Oder?
Also ist ja noch mal ein bisschen Unterschied, offene Standards und freie Software. Also offener Standard heißt ja nur, dass ein Format oder ein Protokoll bestimmte Anforderungen Genüge tun soll. Also dass es vollständig und öffentlich dokumentiert ist, dass es ohne Bestandteile auskommt, die selber nicht ein offener Standard sind, dass keine rechtlichen oder technischen Bedingungen beinhalten, die Beschränkungen auf
den Nutzung
haben, ja. und dass sie nicht von einem bestimmten Hersteller nur abhängig sind und dadurch eben, dass es von mehreren konkurrierenden Wettbewerbern auch implementiert ist.
Matthias, das ist ja nun nicht nur irgendwie so eine kleine Organisation, die vielleicht im Blick der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, aber wir helfen mit, sie bekannt zu machen, sondern das ist ja die FSFE, die ODF-Allianz, IBM, Rettet und Sun, alle die waren ja dabei und die haben ja diesen Aktionstag mit ausgerufen und bestritten.
Ja, da waren noch sehr viel mehr bei, das sieht man auf der documentfreedom.org/who. Das sind eben auch mehr Leute jetzt als die Leute, die jetzt nur reine freie Software unterstützen, weil gerade zum Beispiel IBM hat auch eine Implementation von einem offenen Standard, zum Beispiel dem ODF, was selbst wieder unfrei ist, die Software. Also Lotus Notes unterstützt, soweit ich das weiß, auch ODF-Format. Oder Google Docs unterstützt es auch, wobei die ja selbst wieder unfreie Software sind. Also ein offener Standard und freie Software, das sind zwei separate Dinge. Freie Software sagt ja nur, die Software muss dem Anwender vier Freiheiten geben. Also die Freiheit für zur Nutzung, die Freiheit des Studiums und der Modifikation und eben, dass Weitergabe möglich ist.
Ja, es ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass Software nicht nur einem einzigen gehört, der dann bestimmen kann, wer wie lange damit arbeiten darf, was er dafür bezahlt und irgendwann stellt er die Sache ein, sondern dass Software von der Allgemeinheit beurteilt und auch verbessert werden kann, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber ist die Frage, wie sieht denn die Entwicklung aus? Kannst du aus deiner Sicht sagen, wird denn diese freie Software, dieser offene Standard auch, wird das mehr, nimmt das zu oder die kommerzielle Software, wird die langsam übermächtig?
Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen.
Aber wie war es bisher?
Wenn man die bisherige Entwicklung so anschaut, würde ich sagen, dass also freie Software immer mehr in den Mainstream reinkommt, ne? Also am Anfang, angefangen 1983 mit dem GNU-Projekt, als noch Richard Stallman und ein paar Hacker angefangen haben, das GNU-Betriebssystem zu schreiben, dann 92 der Herr Torvalds noch den Linux-Kernel geschrieben hat und dann das erste freie Betriebssystem da war, bis jetzt hin zu eben hier 2007, das Auswärtige Amt setzt einen großen Teil von ihrer Infrastruktur freie Software ein, die Stadt München setzt zu großen Teilen freie Software ein. Viele Firmen setzen freie Software ein und entwickeln selber freie Software. Also gerade jetzt hier auf der Unterstützerliste hier von dem Document Freedom Day haben wir auch genug Leute, die auch nicht nur offene Standards unterstützen, sondern auch freie Software entwickeln. Zum Beispiel gerade IBM, Google, wer ist hier noch alles drauf? Red Hat, Sun machen auch freie Software jetzt. Von daher denke ich also, dass immer mehr große Firmen mittlerweile erkennen, was für ein Potenzial freie Software hat und dass man damit eben auch gut Geld verdienen kann.
Bei Dokumenten ist es ja so, da gibt es seit Jahren eine ISO-zertifizierte, ja, Open Document Format, dieses ODF.
Ja.
Und jetzt vor kurzem haben da irgendwelche Leute, die ich nicht verstehen kann, auch Microsoft, die trotz eines vorhandenen weltweit offenen Standardformats jetzt ein eigenes OOXML geschaffen haben und das wurde jetzt auch zertifiziert. Jetzt haben wir also zwei offene Standards. Für mich ist das vollkommener Blödsinn, nur weil Microsoft mal wieder was Eigenes schaffen will. Aber wie siehst du das aus deiner Sicht?
Ja, also das Problem ist generell erstmal, dass eine ISO-Standardisierung nichts jetzt aussagt, ob der Standard ein offener Standard ist. ISO-Standard heißt nur, dass er von den Standardisierungsgremien, wieder die in der ISO selber wieder drin sind, als Standard anerkannt worden ist. Jetzt ist da, wie du schon richtig gesagt hast, gab es den ODF für Dokumenten, zum Beispiel Textdokumente, wenn ich hier einen Brief schreibe oder einen kleinen Text, dann kann ich den ja in dem Open Document Format abspeichern. Jetzt ist aber das Geschäftsmodell von Microsoft eben nicht daran interessiert, dass andere Hersteller mit ihren Programmen die Dokumente von Microsoft auch öffnen können, ne?
Ja.
Weil bisher war es ja immer so, jemand hat was in Microsoft Word geschrieben, hat es seinem Freund geschickt und wenn der nicht genau die gleiche Version und am besten noch auf der gleichen Plattform hatte, dann konnte der das oft gar nicht öffnen.
Ja.
Oder es sah irgendwie komisch aus. Das hatte natürlich den Vorteil für Microsoft, dass wenn Leute untereinander reden wollten und einer von denen Microsoft Word hatte, dann mussten alle Microsoft Word kaufen.
Ja.
Was dann auch
den Reader gab es ja immer kostenlos. Der hat nur geredet.
Den Schreiber, den musste ich kaufen.
Ja gut, du kannst aber nicht zurückschreiben. Das ist schon klar. Richtig. Also ich finde es heute immer noch eine Frechheit, wenn mir jemand ein Doc-Format schickt, weil die erwarten von mir, dass ich jetzt irgendwelche Microsoft-Dinger öffnen kann. Gut, kann ich, weil alles, was unter Linux läuft, da gibt es so viel Freiheit und Offenheit und Möglichkeiten zu konvertieren. Und ich kann den Leuten sogar aus OpenOffice heraus ein Doc-Format zurückschicken. Aber in Ordnung ist es nicht, was hier geschieht. Und ich finde es nur erschreckend, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Wir haben ein Europa, die Grenzen sind weg. Wir haben den Euro eingeführt, damit wir da möglichst wenig Reibungsverluste haben. Aber jetzt wird ein zweites Format dazu gebastelt und das finde ich also vollkommen
banane. Ja, nein, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass es solche Formate gibt. Die schreiben eben auf ihrem Rechner und da kommt ein Doc bei raus. Die machen sich da keine Gedanken darüber. Und da müssen wir vielleicht eingreifen, ein bisschen mehr informieren. Das tun wir ja hiermit.
Ja, tun wir hiermit. Ja, Matthias, ich finde das gut. Der Preis, den ihr überreicht habt, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das war nicht nur ein Brief und ein Buch, sondern das war auch eine Torte. Also der Preis, der ist also sehr genüsslich gewesen.
Ja, wir hatten eine schöne große Torte mit dem Document Freedom Day Logo drauf. Mhm.
Gut. Wahrscheinlich viel Zucker drin, ne?
Wäre nichts für mich. Ich denke schon. Sollte ja auch allen schmecken.
Ja. Ich wünsche euch, dass ihr noch viele Preise überreichen könnt, einmal für euch, damit man wirklich sieht, dass eure Arbeit etwas bringt und einmal, dass die Formate offen werden und dass wir nicht mehr Kauf- und kommerzielle Software und geschlossene, vor allen Dingen diese Zun-Produkte auf dem Markt als dominierend hinnehmen
müssen. Und wenn ihr gar keinen Preisträger mehr findet, hier der Wolfgang Rudolph, der stellt sich zur Verfügung.
Für die Torte, ja. Alles klar, okay, Matthias. Tschüss. Dankeschön, tschüss.
Dankeschön.
Tja, wer weiß, was der Google Spider ist? Wolfgang Back, weißt du, wer Google Spider ist?
Das ist so ein Roboter, der da rumsaust und so Seiten liest und die verwertet.
Eine Software eigentlich, die durchs Internet flitzt in millionenfacher Ausführung. Und man kann die sogar abfragen. Also was die macht, das ist, die sucht eigentlich nach Überwachungskameras und Bildern im Internet. Das sind auch Innenaufnahmen aus Firmen, Lagerräumen, Schulen, aber auch von öffentlichen Plätzen, Straßenkreuzungen dabei oder das kleine Kind, was mit seiner Miezekatze auf dem Sofa sitzt und schmust. Oft können solche Kameras geschwenkt werden, das Bild daran gezoomt werden und Gesichter von Menschen können deutlich und klar erkannt werden.
Verboten.
Ja, dann erklär das bitte mal Google, die machen es nämlich. Und das ist also ganz, ganz eine perfide Sache, denn die speichern all diese Links und Zugänge und anschließend kann man sie mit bestimmten Google-Befehlen abrufen und kann da hineingehen.
Tausende. Also die liegen nicht öffentlich da, oder?
Nein, öffentlich liegen sie nicht da, aber wir werden sie bei uns auf die Heimseite stellen und dann kann man mal probieren. Die fangen alle mit in-URL-Doppelpunkt an und dahinter kommt dann Viewer, Frame und so weiter und so weiter. Wir werden es bei uns draufstellen und dann soll jeder mal versuchen und probieren und mal sehen, wie gefährlich es ist, eine eigene Kamera im Internet verfügbar zu machen, selbst wenn sie passwortgeschützt ist, denn auch da macht ja Google irgendwelche Schweinereien.
Das ist nicht so fassend, das. Also die Überschrift von der Meldung, die ich hier habe: Googlebot kann Formulare automatisch ausfüllen. So, es gibt ja noch den Crawler, der rast durch das Netz und sucht sich alles, was ihm da irgendwo vor den Roboter kommt. Und er findet dann auch eventuell Formulare, die ausgefüllt werden müssten. Und entdeckt der Crawler auf hochwertigen Webseiten Formulare, so füllt er diese aus, um an die dahinterliegenden Informationen zu gelangen. Das muss man sich mal
vorstellen.
Unglaublich,
ja. Das heißt, ein Programm guckt sich Formulare an und füllt die aus.
Ja, und macht da Versuche und irgendwann klappt es und er kriegt eine Antwort. Und dann wird diese Antwort, die eigentlich gar nicht so sichtbar sein sollte für jedermann, in den Index aufgenommen und ist anschließend per Google suchbar.
Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, was ich da eben sagte mit diesen Kameras, also jede Kamera, die ans Internet angeschlossen ist, damit zum Beispiel Sicherheitspersonal oder sowas aus der Ferne darauf zugreifen kann und gucken kann, was sich da tut. Oder manchmal sind ganz bestimmte Bereiche von solchen Webseiten per Passwort geschützt, wo man dann erst auf die Kamera kommt. Auch da sucht Google und probiert Google, bis es den Zugang dazu hat.
Nee. Also ich lese hier was anderes. Ist Google der Zugriff auf die entsprechenden Seiten bei robots.de? Text untersagt, hält Google sich daran. Nicht erfasst werden Inhalte hinter Formularen, die Passwortfelder oder Daten wie User-IDs enthalten.
Ja, also
so ein bisschen, ob sie das wirklich machen, das weiß man ja auch
nicht. Bei den Kameras ist es aber ein bisschen anders. Denn selbst dieser Suchprogramm Spider, das findet selbst Adressen, die so kryptisch sind und so verwurstelt, dass man kein Mensch auf die Idee käme, eine solche Adresse einzugeben. Aber Spider probiert alle Möglichkeiten aus und hat auch Zehntausende von Kameras gefunden.
Kann man eigentlich so Spiders irgendwie auch zählen? Wie viele sind denn jetzt gerade unterwegs oder wie viel brauche ich überhaupt, damit die auf meine Webseite per Zufall kommen? Auf meiner Webseite sind sie sowieso immer und lesen da die Texte mit. Das sehen wir dann an der Werbung, die da rechts erscheint. Plötzlich ist da Werbung. Da steht da, naja, einmal habe ich ein Wort geprägt, wie die Philosophie, die dahinter steckt. Und schon hatten wir Bücher über Philosophie in der Werbung drin.
Also das ist natürlich ziemlich schwierig, denn diese Spider, die gucken ja letztendlich und die Robots nur nach Inhalten, die irgendwo auf einem Server auf der Platte sind und lesen diese Inhalte. Und das zu zählen, natürlich kann man Zugriffe zählen und in der Statistik findest du das auch. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, dass man auf solche Inhalte zugreifen kann, ohne dass sie gezählt und dokumentiert werden.
Ich finde, das wäre mal ein wahnsinnig interessantes Thema. Das sollte man mal ein bisschen hinterher sein. Wie macht man so etwas? Wie schickt man Roboter weg? Wie lässt man Roboter lesen? Mit was kommen die Kerle zurück? Wo geben sie das ab? Wie wird das weiterverarbeitet? Wie wird das verknüpft mit der Suchmaschine? Wie wird das verknüpft mit der Werbemaschine? Das ist ja ein wahnsinniges Thema. Hast du auch Spaß daran?
Ich gebe einem Wort einen anderen Sinn. Du willst googeln im negativen Sinne.
Nein, ich will wissen, wie so etwas funktioniert.
Ja, wie kann. Es funktioniert.
Denn ich schaffe das nicht, das so zu programmieren.
Ja, vielleicht sollten wir uns mal einen Wissenden holen und dann mal sehen, wie wir dahinter kommen. Dann wissen wir vielleicht auch viel besser, wie man sich dagegen schützen kann. So, ich denke.
Was machst du jetzt in Zukunft mit Formularen? Lässt du das von den Robotern ausfüllen?
Ich weiß es noch nicht. Was soll ich dagegen tun?
Ja, ich nehme ja an, dass sogar bei den Formularausfüllungen, wenn du da Blödsinn reinschreibst, irgendwas kommt ja als eventuell zurück.
Ja.
Die werden ja da nicht abfragen, ob du da Blödsinn reinschreibst. Wenn du beim Namen KPCC da reintust, werden die nicht kontrollieren, ob der Name existiert.
So, ich denke, wir gehen in die Verabschiedung über.
Sind Sie vorsichtig mit den neuen Dingen, die auf Sie zukommen?
Immer vorsichtig. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir möchten uns noch verabschieden.
Und den Daumen heben.
Den Daumen heben.
Und jetzt werde ich dich überraschen mit einem E-Büb.
Wahnsinn, brauche ich das gar nicht selbst zu sagen.
Zicke-Zacke.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.